Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Jasper Barenberg. Als rechtsextremistisch war es schon eingestuft. Jetzt hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser das Medienunternehmen Kompakt verboten und auch das gleichnamige Monatsmagazin aus dem Verkehr gezogen. Das ist gleich unser erstes Thema. Dazu auch ein Gespräch mit dem Soziologen Matthias Quent. Wir berichten außerdem über die erste Sitzung des Europäischen Parlaments nach der Wahl und darüber, wie Russlands Außenminister Lavrov den Westen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen attackiert hat. Zu unserem ersten Thema. Das Magazin trage demokratiefeindliche und menschenverachtende Positionen in die Gesellschaft. Auch mit dieser Begründung hat der Verfassungsschutz das Medienunternehmen Kompakt als rechtsextremistisch klassifiziert. Ab heute ist klar, das Magazin von Chefredakteur Jürgen Elsässer darf nicht mehr erscheinen. Auf richterliche Anordnung haben hunderte Polizeibeamte heute am frühen Morgen Gebäude in 4 Bundesländern durchsucht. Erklärtes Ziel der Bundesinnenministerin ist es, gegen geistige Brandstifter, wie sie sagt, vorzugehen. Aus Berlin berichtet Katharina Hamburger.
Als zentrales Sprachrohr der rechtsextremen Szene bezeichnete Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, das Kompaktmagazin heute in einem Statement zum Verbot der Konspektfilm GmbH und der Kompaktmagazin GmbH.
Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten. Das selbsterklärte Ziel ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft.
Das Kompaktmagazin hetze und agitiere auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen die parlamentarische Demokratie, so Faeser weiter. Seit 2021 wird Kompakt vom Verfassungsschutz als gesichert extremistische Bestrebung eingestuft. Laut Innenministerium durchsuchen seit heute Morgen Einsatzkräfte in Brandenburg, Sachsen, Hessen und Sachsen-Anhalt zu den GmbHs gehörende Liegenschaften, die Wohnungen führender Akteure, der Geschäftsführung und wesentlicher Anteilseigner. Dazu zählt laut ARD auch die Wohnung von Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Dieser taucht im Verfassungsschutzbericht 2023 unter anderem mit einem Zitat zu seinem Magazin auf, in dem es wörtlich heißt: Wir wollen dieses Regime stürzen. Wir machen keine Zeitung, indem wir uns hinter den warmen Ofen oder den Computer verziehen und irgendwelche Texte wie eine Laubsägenarbeit auf den Markt bringen, sondern das Ziel ist der Sturz des Regimes. Zitat Ende. Elsässer wird in dem Zusammenhang auch beschrieben als ein Vernetzungsakteur zwischen der neuen Rechten und dem rechtsextremistischen Parteienspektrum. Der Kompakt-Chefredakteur gilt unter anderem als Unterstützer der rechtsextremen Freien Sachsen und der AfD, deren Vertreter auch auf dem YouTube-Kanal des Magazins auftreten. Neben Magazin und Videoformat gehört zu Kompakt auch ein Online-Shop, in dem unter anderem ein Höcke-Taler vertrieben worden ist. Bei dem Verbot von Kompakt beruft sich das Innenministerium auf Artikel 9 des Grundgesetzes und Paragraph 3 des Vereinsgesetzes. Die Organisationen, also die Kompakt Magazin GmbH und die Konspekt Film GmbH, richteten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Unter bestimmten Voraussetzungen könnten auch Unternehmen durch Vereinsverbote verboten werden, heißt es in einer Mitteilung aus Faesers Haus. Man begrüße die Entscheidung der Bundesinnenministerin, heißt es von Seiten der Grünen.
Der Kompakt Verlag hat in den letzten Jahren die Propaganda Putins, aber auch antisemitische Narrative und rechtsextreme Inhalte verbreitet,
sagte der grüne Rechts- und Innenpolitiker Konstantin von Notz unserem Hauptstadtstudio. Auch Teile der Opposition halten das Verbot für richtig. Putin habe heute eine Stütze für seine Propaganda in Deutschland verloren, meint der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Alexander Trom.
Das Kompakt-Magazin war ein Kollaborateur des Kremls in Deutschland und dazu noch ein antisemitisches Hetzblatt. Klar muss sein, wer Russlands Kampf gegen Europa und Deutschland unterstützt, darf hier keinen Platz haben,
sagte Trom unserem Hauptstadtstudio. Die AfD hingegen, der das als rechtsextrem eingestufte Kompaktmagazin nahesteht, kritisiert das Verbot. In einer Pressemitteilung der Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla heißt es, es sei ein schwerer Schlag gegen die Pressefreiheit. Faeser missbrauche damit ihre Kompetenzen, um kritische Berichterstattung zu unterdrücken. Man fordere die Ministerin dazu auf, die Pressefreiheit zu respektieren, so die AfD.
Der Soziologe Matthias Quent forscht an der Hochschule Magdeburg-Stendal unter anderem zum Thema Rechtsextremismus. Hält er das Verbot des Magazins für gerechtfertigt und auch für gut begründet? Das habe ich Matthias Quent vor dieser Sendung gefragt.
Das Verbot des Magazins, das mehr ist als nur ein Magazin, sondern ja ein Hub, kann man sagen, eine Schnittstelle für die rechtsextreme Szene, aber auch für andere antidemokratische Milieus, ist gerechtfertigt. Das ist, so wie ich es gelesen habe, auch gut begründet seitens des Bundesinnenministeriums. Ich würde sogar sagen, dass dieses Verbot überfällig ist.
Sie hätten das schon früher verboten. Warum?
Das Magazin und das damit verbundene Netzwerk, das Kompaktmagazin Jürgen Elsässer, ist sowas wie eine Spinne im Netzwerk der rechtsextremen Szene seit vielen Jahren mit der strategischen Mission, Parallelen, also ideologische Parallelen, aber auch Netzwerke, Verbindungen zu anderen antidemokratischen Strömungen und Milieus herzustellen. In der Corona-Pandemie ist das besonders deutlich geworden mit extremen Desinformationen, aber auch mit dieser Funktion als Sprachrohr, nicht nur für die extreme Rechte, sondern für andere staatsfeindliche Milieus, die dann mit diesem Medium, unter diesem Medium in die extreme Rechte eingegliedert wurden. Das ist eine sehr wichtige Publikation, aber wichtiger ist vielleicht noch die Bedeutung in den sozialen Medien. Und deswegen ist dieses Verbot nicht nur gut begründet, sondern überfällig.
Also die Bedeutung von Magazinen, Unternehmen und den zahlreichen Aktivitäten ist aus Ihrer Sicht gar nicht zu überschätzen. Wir haben in dem Beitrag gerade das ja auch noch mal gehört, im politischen Berlin gibt es in diesem Sinne auch viel Zustimmung zu Faesers Entscheidung. Es gibt aber auch grundsätzliche Kritik, zum Beispiel von Seiten der AfD. Die Parteichefin Alice Weidel spricht von einem schweren Schlag gegen die Pressefreiheit. Was antworten Sie?
Es ist ein schwerer Schlag gegen den Rechtsextremismus und zumindest große Teile der AfD gehören zu diesem Rechtsextremismus, sind auch mit dem Kompaktmagazin in verschiedenen Arten verbandelt, haben dort immer eine Plattform gefunden. Das Kompaktmagazin, das wie gesagt mehr ist als ein Magazin, ist ein Kampagnenunternehmen, das für die AfD Wahlkampf gemacht hat in den letzten Monaten, Wochen und auch Jahren. Natürlich muss man auch diese generellen presserechtlichen Bedenken von Meinungsfreiheit ernst nehmen und berücksichtigen, ob die jetzt besonders glaubwürdig sind, wenn sie ausgerechnet von der AfD kommen, steht auf einem anderen Blatt. Nichtsdestotrotz haben wir in den vergangenen Jahren auch andere Verbote von Medienunternehmen gesehen, auf europaweit beispielsweise von Russia Today aufgrund von russischer Propaganda. Und wenn man sich die Extremismusintensität der Inhalte anschaut und diese vergleicht, dann stellt man fest, dass das Kompaktmagazin doch noch deutlich radikaler ist als das, was bei Russia Today präsentiert wurde. Insofern ist das eine Entscheidung, die folgerichtig ist, und ich halte sie auch unter dieser Dilemmasituation der Abwägung zwischen dem Recht auf Meinungsfreiheit und auch der Publikation von Meinungen einerseits und auf der anderen Seite dem Schutz der Demokratie, dem Schutz von Minderheiten insbesondere, für gerechtfertigt. Weil das, was dort verboten wurde, sind ja nicht irgendwelche Meinungen oder Informationen, sondern es sind Falschnachrichten. Es ist die Aufhetzung gegen Menschengruppen, gegen Juden und Jüdinnen, gegen Politikerinnen, gegen Migrantinnen, insbesondere gegen Muslime, Verbreitung von Falschinformationen und so weiter. Ich halte das für einen leider notwendigen Schritt, um die Demokratie zu schützen.
Aber Sie sagen uns ja auch, mit dem, was Sie als das Dilemma beschrieben haben, mit Blick auf den hohen Stellenwert von Meinungsfreiheit, von Pressefreiheit, mit Blick darauf, dass in unserer liberalen Demokratie, dass die geradezu lebt vom Austausch, vom Wettbewerb, auch der Weltbilder, die sehr unterschiedlich sein mögen, dass es immer bei solchen Aktivitäten, bei solchen Medienaktivitäten, bei solchen Publikationen eigentlich immer ein Grenzfall ist, bei dem es schwer ist, die richtige Linie zu ziehen?
Also Medien stehen jetzt nicht unter einem besonders hohen Schutz, auch im Vergleich zu Parteien beispielsweise. Auch die kann man verbieten, oder anderen Vereinen, die meinungsbildend tätig sind. Es ist immer ein Dilemma, es ist immer eine Abwägung der Verhältnismäßigkeit und auch der Notwendigkeit vor der gesamtgesellschaftlichen Situation. Das ist ein Medium, ein Netzwerk letztlich, das eine enorme Bedeutung, eine enorme Kraft gewonnen hat in den letzten Jahren bei der Polarisierung der Gesellschaft. Insofern muss man den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen da auch in Rechnung tragen. Aber selbstverständlich sind auch unliebsame Meinungen, es sind auch idiotische Aussagen von der Meinungsfreiheit gedeckt und zu schützen. Aber hier wurden ja keine Meinungen verboten, sondern es wurde eine Struktur verboten, aufgelöst und zerschlagen, die das strategische Ziel hatte, die Demokratie zu zersetzen und damit auch die Meinungsfreiheit an sich letztlich aufzulösen. Das ist das alte Toleranzparadox. Man darf gegenüber der Intoleranz nur bedingt tolerant sein. Ansonsten wird das zur Abschaffung der Toleranz insgesamt führen.
Sie haben uns die Bedeutung des Unternehmens, des Netzwerkes geschildert. Was kann dieses Verbot vor diesem Hintergrund denn leisten und was möglicherweise auch nicht?
Also es wird natürlich nicht alle Bedrohungen für die Demokratie lösen. Das erwartet aber auch niemand. Es unterbricht Reproduktionskreisläufe der Radikalisierung, insbesondere in den sozialen Medien, in denen zentrale Schlüsselpositionen rausgenommen wurden. Das ist das eine für das radikalisierte Milieu. Und auf der anderen Seite war das Kompaktmagazin ja in vielen Bahnhofskiosken beispielsweise zu kaufen, war also auch in der Alltagswahrnehmung ein Schritt zur Normalisierung des Rechtsextremismus. Das heißt, diese auf Hochglanz gestylte Propaganda verschwindet damit auch ein Stück weit aus der Mitte der Gesellschaft. Vor allem aber, und das finde ich relevant, ist nochmal diese Netzwerkfunktion von Jürgen Elsässer, der tief verstrickt ist in verschiedene Organisationen der neuen Rechten, ist damit geschwächt. Auch die Finanzströme sind damit geschwächt. Die Kampagnenarbeit ist damit geschwächt. Das kann man davon erwarten. Man muss jetzt schauen, ob es Nachfolgeorganisationen gibt, vielleicht auch schon welche vorbereitet wurden, die in den Startlöchern stehen oder wer in diese Lücke jetzt reinspringt.
Steffen Keilitz vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU in Dresden rechnet damit, dass schon bald weitere Schritte des Staates folgen, und er sagt geradezu folgen müssen, denn das Verbot würde in seinen Augen nur dann Sinn machen, wenn es Teil einer größeren, nachhaltigeren Strategie im Kampf gegen solche rechtsextremistischen Aktivitäten ist. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist sicher richtig. Also insbesondere auch vor dem Hintergrund dessen, jetzt zu schauen, welche neuen Entwicklungen kommen aus diesen Kreisen von Jürgen Elsässer oder auch von anderen auf. Aber natürlich auch die erweiterten Resonanzräume, also weitere beispielsweise Telegram-Gruppen in den Blick zu nehmen. Was sind dort die Hintermänner, die die Fäden ziehen? Welche Strukturen nehmen dort Einfluss? Vielleicht auch welche ausländischen Strukturen? Das hat die Innenministerin ja auch schon vor längerer Zeit angekündigt, sich die Finanzströme genauer anzuschauen. Etwas, was ebenfalls überfällig ist. Wie funktioniert die Finanzierung, die Strukturierung? Und auch im Hinblick auf das Wirken auf die öffentliche Meinungsbildung wird man immer stärker, das tut der Verfassungsschutz ja auch, auf die Überschneidungen etwa zur AfD oder auch zu anderen Institutionen der neuen Rechten, dem sogenannten Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek beispielsweise, schauen müssen, die gemeinsam mit dem Kompaktmagazin eine Schlüsselrolle einnehmen. Das heißt, ich gehe auch nicht davon aus, dass das das letzte Verbot gewesen
ist. Ist denn für Sie schon erkennbar in dem, was Sie über die Strategie der Bundesinnenministerin wissen, dass das quasi gedacht ist als erster Schritt, dem dann weitere folgen werden?
Es gab ja auch vorangegangene Schritte, schon Verbote von Neonazi-Organisationen in den letzten Jahren. Was jetzt im Weiteren noch kommt, da möchte ich mich nicht in Spekulationen verlieren. Aber insbesondere auch die Einstufung und Überwachung der AfD, anderer Institutionen der neuen Rechten, möglicherweise die identitäre Bewegung, die in Frankreich und in Österreich beispielsweise verboten sind oder weitestgehend verboten sind. Das wäre in Deutschland mit Sicherheit auch ein Verbotskandidat, der diese Kriterien der Demokratiegefährdung, der Hetze, Aufhetzung gegen die Menschenwürde, wie sie im Grundgesetz verankert ist, dem entsprechen würde. Das heißt also, ein Verbot der identitären Bewegung beispielsweise wäre nichts, was mich überraschen würde.
Matthias Quent, danke für dieses Gespräch.
Gerne, danke.
Sie hören den Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht um 23 Uhr und genau 23 Minuten. Seit 2 Jahren ist Roberta Metsola aus Malta Präsidentin des Europäischen Parlaments, und dass die Konservative über Länder- und Parteigrenzen hinweg Wertschätzung genießt, das wurde heute in Straßburg deutlich, wo das neu gewählte Parlament zum ersten Mal zusammengekommen ist. Klaus Remmer hat das für uns beobachtet.
Um 10.06 Uhr eröffnete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die erste Sitzung der 10. Wahlperiode im Europäischen Parlament.
I declare open the first sitting of the European Parliament after the European elections.
Ein Streichquartett und die Europahymne verlieh dem Beginn der parlamentarischen Arbeit feierliche Atmosphäre. Schon gestern Abend wurde vor dem Parlament die Europaflagge gehisst. Ein kurzer Steckbrief der neu gewählten Volksvertretung. 720 Abgeordnete, Durchschnittsalter 50 Jahre, der älteste ist 77, die jüngste 23, beide kommen aus den Reihen der Grünen. Gut die Hälfte der Abgeordneten wurde im Juni neu gewählt. Der Frauenanteil ist etwa gleich geblieben und liegt bei 39%. Es gibt 8 politische Gruppen, eine mehr als in den vergangenen Jahren. Die sogenannten Patrioten für Europa sind durch Politiker aus Ungarn, Österreich und Frankreich nach den Konservativen und den Sozialdemokraten sogar dritte Kraft geworden. Zunächst wurde am Vormittag eine neue Parlamentspräsidentin gewählt. Alles andere als ein Erfolg der Amtsinhaberin wäre überraschend gewesen. Roberta Metsola aus Malta ist über Parteigrenzen hinweg beliebt. In ihrer kurzen Bewerbungsrede setzte sie auf das Motto: Sie kennen mich.
As president, you know that I am able to stand up for Parliament, our Parliament, and build bridges. And if you choose to lend me your trust, I will not let you down.
Sie wissen, dass ich für unser Parlament einstehe und Brücken baue. Ich werde Ihr Vertrauen nicht enttäuschen, versprach Metsola.
Maggioranza assoluta 312. Le candidate hanno ottenuto i seguenti voti. L'onorevole Metsola 562 voti.
Die absolute Mehrheit lag bei 312 Stimmen. Metsola bekam 562. Kein Parlamentspräsident vor ihr hat diese Zustimmung erfahren. Anhand großer Europäer beschrieb sie anschließend ihr Europa.
Ours must be a Europe Adenauer, Mitterrand, Wałęsa, Feneca Adami, Havel, Veil, Falcone, Borsellino would all be proud of.
Doch auch Metsola kann nicht darüber hinwegsehen, dass der rechte politische Rand im neuen Parlament deutlich stärker geworden ist. Sie warnte denn auch vor Polarisierung und politischer Gewalt. Dies Parlament, sagte sie, müsse für das Gegenteil stehen.
With increasing polarization and even political violence, this parliament must stand for the opposite.
Übermorgen werden die Abgeordneten über Ursula von der Leyen als erneute Kommissionspräsidentin entscheiden. Geht das schief, rutscht die EU in eine Krise, ist die Co-Vorsitzende der Grünen im Parlament, Thierry Reinke, überzeugt.
Ich glaube, das ist gerade vor dem Hintergrund, dass Viktor Orban die Ratspräsidentschaft hält, aber auch vor dem Hintergrund, was eventuell im Herbst in den USA passiert, eine sehr gefährliche Aussicht. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir gemeinsam dagegen eine Mehrheit bauen können.
Doch selbst wenn Ursula von der Leyen gewählt wird, bleibt Viktor Orban ein Problem für die Europäische Union. Wie man den Alleingängen des ungarischen Ministerpräsidenten in den nächsten Monaten der ungarischen Ratspräsidentschaft begegnen soll, wird in Brüssel beraten. Morgen von den EU-Botschaftern, Montag von den Außenministern.
Der Bericht von Klaus Remme. Einen ordentlichen Haushalt aufzustellen, das ist das Mindeste, was eine Regierung hinbekommen muss. Es ist zugleich auch das Konkreteste, weil erkennbar wird, wo die Verantwortlichen Prioritäten setzen und wo nicht. Mit der Finanzplanung für das kommende Jahr haben sich die Ampelpartner in Berlin lange sehr schwer getan. Die Einigung im Grundsatz ließ zudem wichtige Fragen offen. Und das bleibt in Teilen auch so, wenn die Bundesregierung jetzt den Entwurf für den Haushalt in allen Einzelheiten im Kabinett beschließen will. Einzelheiten dazu von Jörg Münchenberg.
Monatelang hatten die Ampelspitzen um den Haushalt 2025 gerungen. Am Ende, das räumte auch Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, nach der Einigung Anfang Juli ein, hätten alle, also SPD, Grüne und FDP, Zugeständnisse machen müssen.
Wir haben es uns bestimmt nicht leicht gemacht, nach bald 3 Jahren in dieser Koalition, wenn ich das hier so sagen darf, wir machen es uns nicht wirklich immer leicht. Wir ringen hart um die Sache und wir suchen Kompromisse.
Tatsächlich aber weist der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr noch immer eine Finanzierungslücke von 17 Milliarden Euro auf, die sogenannte globale Minderausgabe. Ein Teil davon, nämlich 9 Milliarden Euro, sollen im weiteren Haushaltsvollzug gedeckt werden durch Geld, das in der Regel von den einzelnen Ministerien nicht verbraucht wird, ein haushaltstechnisch durchaus geläufiges Verfahren. Die dann noch fehlenden 8 Milliarden will Finanzminister Christian Lindner, FDP, wiederum mit Hilfe von 3 durchaus umstrittenen Ansätzen finanzieren. Zum einen sollen nicht verbrauchte Mittel der staatlichen Förderbank KfW, die ursprünglich für die Gaspreisbremse verplant waren, nun für den Bundeshaushalt genutzt werden. Außerdem sollen an Bahn und die Bundesautobahn GmbH Kredite fließen. Diese, so die Idee aus dem Kanzleramt, müssten dann auch nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden, weil damit neue Vermögenswerte geschaffen würden. Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg zeigt sich jedoch gegenüber dem Deutschlandfunk von diesem Ansatz nicht überzeugt.
Solche Kredite sind ja nur dann auf die Schuldenbremse nicht anzurechnen, wenn sie, ich sag das mal, werthaltig sind. Das heißt, ihnen müssen auf der anderen Seite wirkliche Werte entgegenstehen. und dass Kredite an die Bahn bei der defizitären Bahn tatsächlich werthaltig sind, das kann man massiv in Frage stellen.
Vorsorglich lässt auch Lindner die geplante Transaktion juristisch prüfen. Gleichzeitig wird das Kabinett zusammen mit dem Haushalt auch die Eckwerte für das geplante Wachstumspaket beschließen. 49 Punkte hat die Ampel darin aufgelistet, angefangen von steuerlichen Erleichterungen für Bürger und Unternehmen, Bürokratieabbau, steuerliche Arbeitsanreize für ausländische Facharbeitskräfte und Arbeitnehmer bis hin zu schärferen Sanktionen für die Bezieher von Bürgergeld. Das alles soll unter dem Strich ein zusätzliches Wachstum von 0,5% und Steuermehreinnahmen von 6 Milliarden Euro bringen. Alles schon in den Haushalt 2025 eingerechnet und deshalb bedenklich, meint Unionsfraktionsvize Mittelberg.
Weil dieses Wachstum natürlich erstmal eintreten muss und vor allen Dingen auch die Erträge daraus, sprich auch die steuerlichen Erträge. Diese Prognose darf man und muss man sehr in Frage stellen und das ist ein zusätzliches Belastungskriterium für diese Haushaltsplanung.
Morgen wird das Kabinett den Haushalt dennoch formal beschließen, der dann Mitte August zur weiteren Beratung an den Bundestag weitergeleitet werden soll.
Berichtet Jörg Münchenberg aus Berlin. Am Sitz der Vereinten Nationen ist es Routine und doch etwas Besonderes, wenn Russlands Außenminister Sergej Lavrov persönlich Beratungen des UN-Sicherheitsrates in New York leitet. Im Juli hat Russland dort turnusmäßig den Vorsitz übernommen und Lavrov nutzte die erste Sitzung heute für den Versuch, das höchste Gremium der Vereinten Nationen für die politischen Ziele des Kreml zu nutzen, was nicht unwidersprochen blieb, wie Martin Ganzelmeier berichtet.
Russlands Außenminister Sergej Lavrov nutzte seine Rolle als derzeitiger Vorsitzender im UN-Sicherheitsrat und erteilte sich als erster das Wort. Was folgte, hatte wenig mit dem eigentlichen Thema Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und multilaterale Zusammenarbeit zu tun. Stattdessen griff Lavrov die US-Regierung und ihre westlichen Verbündeten scharf an. Grundsätze und Entscheidungen der UN werden vom Westen in perverser und selektiver Weise so interpretiert, wie es das Weiße Haus anweist. Der Westen ignoriere die internationale Weltordnung und strebe nicht nur eine Dominanz in Europa an, sondern zunehmend auch im asiatisch-pazifischen Raum. Immer wieder verhindere die US-Regierung Resolutionen im UN-Sicherheitsrat, die das Vorgehen der israelischen Regierung in Gaza verurteilen. Und, so Lavrov wörtlich, es war die rücksichtslose Expansion der NATO, die die Ukraine-Krise provoziert hat. Auch die Verantwortung für die Zerstörung der Nord Stream Pipeline warf Lavrov der US-Regierung vor. Und für Bundeskanzler Olaf Scholz gab es Kritik, weil dieser die Stationierung neuer US-Raketen in Deutschland begrüßt hatte. Dadurch erhöhe der Westen die Gefahr einer militärischen Konfrontation in Europa. Lavrov hatte dafür gesorgt, dass zahlreiche russlandfreundliche Länder oder neutrale Staaten aus Afrika und Asien das Wort ergriffen. Deutlichen Widerspruch für die Weltsicht des russischen Außenministers gab es dagegen unter anderem von den UN-Botschaftern der EU, der USA und Großbritanniens. Russlands Krieg gegen die Ukraine verstoße in grober Weise gegen internationales Recht und gegen die Grundsätze der Vereinten Nationen, sagte der UN-Botschafter der EU. Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield warf Lavrov Heuchelei vor. Russland töte tausende Zivilisten in der Ukraine, attackiere die Energieinfrastruktur und bombardiere sogar Kinderkrankenhäuser. Und dann sprach die Amerikanerin Lavrov direkt an.
Minister Lavrov, I want to look into your eyes while you look into your phone.
Minister Lavrov, schauen Sie mich an und nicht Ihr Mobiltelefon. Amerika werde nicht ruhen, bis die beiden US-Bürger Evan Gershkovich und Paul Whelan aus russischer Gefangenschaft in die USA zurückkehren können. Russland müsse die barbarische Praxis beenden, unschuldige Menschen in Geiselhaft zu nehmen. Auch die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward spielte den Ball an den russischen Außenminister zurück. Weil Lavrov immer wieder die Prinzipien von Recht und Demokratie beschworen hatte, fragte sie, was ist gerecht daran, ein Land zu annektieren?
What is just about trying to annex another country's land?
Und was ist demokratisch daran, wenn man die Menschen eines anderen Landes versucht zu unterwerfen?
What is democratic about trying to subjugate another country's people?
Russlands Außenminister blieb wie immer äußerlich unbeeindruckt von solcher Kritik. Sergei Lavrov wird am Mittwoch eine weitere Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur Eskalation in Gaza leiten. Damit will Lavrov bei den arabischen Staaten und den Ländern des globalen Südens punkten.
Der Bericht von Martin Ganselmeier aus New York und jetzt andere wichtige Themen an diesem Dienstag im Überblick. Die Aussicht auf eine tragfähige Regierungsmehrheit in Frankreich gibt es weiter nicht. Und doch hat Präsident Macron heute den Rücktritt der amtierenden Regierung angenommen. Dazu Stefanie Markert.
So viel ist klar. Auch nach Annahme des Rücktritts wird die Regierung von Premierminister Attal kommissarisch die laufenden Angelegenheiten absichern. Denn in wenigen Tagen ist Frankreich Gastgeber der Olympischen Spiele. Und der bisherige Innenminister Darmanin hat wesentlich die Sicherheitsfragen des Großereignisses zu verantworten. Attals erstes Rücktrittsgesuch hatte Macron noch abgelehnt. Aber amtierende Minister könnten an diesem Donnerstag nicht mitwählen, wenn der neue Parlamentspräsident bestimmt wird. Und immerhin 17 der bisherigen Regierungsmitglieder haben ein Abgeordnetenmandat geholt. Die Regierungsbildung selbst gestaltet sich höchst kompliziert. Weder das linke Bündnis, die Neue Volksfront, noch der extrem rechte Rassemblement National und auch nicht das Präsidentenlager, keiner kann allein regieren. Dafür fehlt jedem der drei Blöcke die nötige Mehrheit. Und der Wahlsieger aus Linkspopulisten, Kommunisten, Sozialdemokraten und Grünen kann sich bislang auf keinen gemeinsamen Vorschlag für das Amt des Regierungschefs oder der Chefin einigen. Im Gegenteil, das Bündnis könnte daran zerbrechen.
Nach der Niederlage der englischen Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft ist Gareth Southgate heute als Teammanager zurückgetreten. Mehr von Gabi Biesinger.
Unmittelbar nach der 2:1 Niederlage gegen Spanien am Sonntag hatte Gareth Southgate noch erklärt, nun sei nicht der Zeitpunkt, über seine Zukunft zu entscheiden. Er wolle erst Gespräche führen. Jetzt erklärte der 53-Jährige, es sei Zeit für Veränderung und dafür ein neues Kapitel mit der englischen Nationalmannschaft aufzuschlagen. Darum trete er zurück. Es sei ihm eine Ehre gewesen, für England zu spielen und als stolzer Engländer die Nationalelf zu führen. Er dankte seinem Trainerstab und der Mannschaft. Während der Europameisterschaft war Southgate von Experten und Fans zum Teil heftig kritisiert worden. Southgate leitete 8 Jahre lang über 102 Länderspiele hinweg die Geschicke der englischen Mannschaft. Er ist der erste Trainer, der das Team der Herren in 2 Europameisterschaftsfinals geführt hat. Southgates Vertrag mit dem englischen Fußballverband FA wäre noch bis zum Jahresende gelaufen. Der Verband hatte schon vor dem Finale am Sonntag signalisiert, dass man unabhängig vom Ausgang gerne mit Southgate bis zur WM 2026 in Nordamerika weitergearbeitet hätte. Bei der möglichen Nachfolge von Southgate sind auch deutsche Namen im Gespräch. Die britische Boulevardzeitung Sun berichtet, dass der beim FC Bayern entlassene Thomas Tuchel sich den Job vorstellen könnte. Der ehemalige englische Fußballprofi und Sportkommentator Gary Lineker hatte dem englischen Verband nach der Finalniederlage geraten, Jürgen Klopp für die Nationalmannschaft zu holen, der zu Saisonende gerade den FC Liverpool verlassen hat.
Und jetzt schauen wir auf die Entwicklung an den Finanzmärkten, heute einmal mehr geprägt. Unter anderem auch von politischen Entwicklungen, beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Vom Frankfurter Börsenplatz berichtet Heidi Radwilas.
Eine mögliche zweite Amtszeit Donald Trumps als Präsident der USA hat die Finanzmärkte diesseits des großen Teichs auch heute beschäftigt. Trump ist jetzt offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner nominiert. Und er hat verlauten lassen, wer als Vize mit ihm ins Rennen gehen soll. Ohios konservativer Senator Vance, der gerade in Wirtschaftsfragen Trumps bekanntes Mantra mindestens genauso inbrünstig wiederholt. America first. America first, meinen Experten, das könnte Protektionismus, Handelszölle und andere Erschwernisse für europäische Firmen bedeuten. Entschieden ist zwar längst noch nichts, aber Börsianer leben davon, dass sie die Zukunft antizipieren. Und in dieser Zukunft steht der Erfolg der deutschen Exportindustrie offenbar in den Augen vieler auf dem Spiel. Jedenfalls sind unter anderem die deutschen Autotitel wegen trüber Perspektiven in den USA und in China aus so manchem Depot geflogen und gehörten zu den größten Verlierern im DAX. Der schloss bei 18.518 Punkten, erneut im roten Bereich, minus 0,4%. Gestern hatten Trumps möglicherweise verbesserte Chancen aufs Oval Office die deutsche Börse noch stärker belastet. Wenig hilfreich für die Stimmung auch das. Nach der Umfrage des Mannheimer Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung blicken Börsenprofis wieder etwas negativer auf die deutsche Konjunktur. Und der Internationale Währungsfonds erwartet dieses Jahr für Deutschland weiter ein schleppendes Wachstum von nur 0,2%.
23 Uhr und bald 40 Minuten, Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Jetzt hat es also begonnen, eines der größten Sanierungsvorhaben der Deutschen Bahn seit Jahrzehnten. 41 Strecken sollen in den nächsten 7 Jahren grundlegend modernisiert werden. Den Anfang macht die sogenannte Riedbahn, die wichtigste Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim. 400 Züge sind hier täglich unterwegs. Seit gestern ist die Strecke gesperrt. Unser Korrespondent Ludger Fittgau hat festgestellt, die Betroffenen haben sich offenbar schon auf diese neue Situation eingestellt.
Gernsheim in Südhessen, eine Bushaltestelle auf dem Bahnhofsvorplatz. Für mehr als 5 Monate werden hier keine Züge mehr Richtung Mannheim im Süden oder Frankfurt am Main im Norden fahren. Doch die Menschen, die hier auf den Bus warten, sind nicht genervt. Im Gegenteil.
Ich find's gut, dass die Bahn saniert wird, dass man endlich einmal gut Bahn fahren kann.
Das sind natürlich auch pünktliche, sagen wir mal so, ja.
Ja, das ist sehr toll, weil dann sind die Bahnen schneller.
Weil die Deutsche Bahn dann vielleicht immer pünktlich kommt und nicht zu spät, so wie jetzt.
Es ist ein Bauprojekt der Superlative. Ausgewechselt werden 117 Kilometer Gleise, 152 Weichen, 140 Kilometer Fahrdraht werden getauscht, mehr als 15 Kilometer Lärmschutzwände errichtet, 230.000 Bahnschwellen verlegt, 380.000 Tonnen Schotter bewegt. 20 Bahnhöfe auf der Strecke werden saniert. Nach der Sanierung sollen die sogenannten infrastrukturbedingten Störungen, die oft zu Verspätungen führen, um 80% reduziert werden können. 5 Jahre lang, so verspricht die Deutsche Bahn, sollen dann keine größeren Bauarbeiten mehr auf der Strecke erforderlich sein. Zum Start des Sanierungsprojektes trat Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP am Bahnhof in Gernsheim vor die Presse, weil hier viel Baumaterial gelagert wird.
Ja, heute startet die Generalsanierung des deutschen Bahnnetzes. Das ist ein wichtiger Tag für unser Land. Herr Lutz und ich haben in der Bundespressekonferenz vor über einem Jahr gesagt, wir müssen grundlegend etwas ändern bei der Bahn. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. So wie es war, darf es nicht bleiben. Die Bahn muss wieder pünktlich werden. Das geht aber nur, wenn die Infrastruktur in Ordnung gebracht wird.
Normalerweise fährt rund 100 Meter von dem Bauplatz entfernt, an dem Wissing in diesem Moment steht, jeder 7. ICE und Intercity der Deutschen Bahn über die Riedbahn. Im Schnitt ein Zug alle 5 Minuten. 3 von 11 europäischen Güterstrecken sind überdies mit dem Bahnabschnitt verbunden, wenn er benutzt werden kann. Die notwendigen Umleitungen verlängern die Fahrzeiten von Personen- und Güterverkehr in den nächsten Monaten um durchschnittlich 30 Minuten. Richard Lutz, der Vorstandschef der Deutschen Bahn, der in Gernsheim neben dem Minister steht, will das nicht schönreden. Aber
ich muss, glaube ich, nicht weiter erwähnen, dass gerade die letzten Wochen, auch die letzten 4 Wochen der Europameisterschaft, ja nochmal wie in einem Brennglas gezeigt haben, an welchen strukturellen Schwächen unsere Infrastruktur leidet. Sie ist zu voll, sie ist zu alt und damit zu störanfällig. Und wenn wir das nachhaltig lösen wollen, geht das auch nicht mit Aktionismus und einem weiter so, nur ein bisschen schneller, nur ein bisschen mehr, sondern tatsächlich mit einem fundamentalen und radikal anderen Angang.
Ein Angang ist das im südhessischen Gernsheim, aber auch für viele Berufspendler, die auf die Bahn angewiesen sind. Zwischen Mannheim und Frankfurt am Main pendelt täglich rund 16.000 Menschen zur Arbeit. Sie müssen nun auf 150 lilafarbene Busse umsteigen, die im 5- bis 15-Minuten-Takt neben der Bahnbaustelle fahren. Für die bis zu 1.000 Fahrten täglich hat die Deutsche Bahn in ganz Europa 400 neue Fahrerinnen und Fahrer angeworben. Einen solchen Schienenersatzverkehr soll es in der Geschichte der Bahn bisher noch nicht gegeben haben. Der Probelauf im Januar war holprig. Da lief es noch nicht gut, berichtet am Bahnhof von Gernsheim ein Anwohner.
Wäre besser für die Pendler, auf jeden Fall.
Haben Sie im Januar mitbekommen? Die erste?
Habe ich mitbekommen.
Da lief es noch nicht so gut, ne?
Nee.
Bahnchef Lutz bestreitet das nicht.
Stand ja teilweise auch in den Medien, dass wir in den letzten Tagen auch mit ganz, ganz vielen Bussen hier sozusagen leer durch die Region gefahren sind, damit klar ist, wie die Läufe sind der verschiedenen Busse und der verschiedenen Linien, damit Ortskenntnis auch da ist für die Busfahrer.
Nach dem Abschluss der Riedbahnsanierung soll es 2025 weitere Großprojekte geben. Mit den Strecken Hamburg-Berlin sowie Emmerich-Oberhausen zum Beispiel, beides ebenfalls viel befahrene Bahnlinien. Bundesverkehrsminister Volker Wissing weist aber in Gernsheim die Forderung des CDU-Oppositionsführers Friedrich Merz zurück. Die Bahn solle doch einfach weniger Verbindungen anbieten, damit sie sich nicht überfordere.
Und es kann ja auch nicht die Lösung sein, es so zu machen, wie Herr Merz es vorgeschlagen hat, einfach weniger Züge fahren zu lassen und immer weniger Leistung zu erbringen. Denn die Bürgerinnen und Bürger wollen Bahn fahren und sie haben den Anspruch darauf, dass die Infrastruktur in einen Zustand versetzt wird, der es ermöglicht, mehr Zugverkehr zuzulassen, mehr Güter auf die Schiene zu verlagern. Das geht aber nur, wenn man saniert. Und das muss jetzt im Rekordtempo erfolgen und nicht nach der alten Methode.
Die alte Methode, das war Reparatur bei laufendem Betrieb. Mit entsprechend großen Verspätungen. In Gernsheim läuft nun 5 Monate nichts mehr auf der Schiene. Danach aber umso besser. Das ist die Hoffnung wohl nicht nur auf dem Bahnhofsvorplatz.
Ludger Fittkau. Spritzen setzen, Blut abnehmen, Medikamente verabreichen. Gegen den Willen von Patientinnen oder Patienten ist das nur unter ganz bestimmten Bedingungen möglich. Eine lautet, ärztlichen Zwang darf es nur in Krankenhäusern geben. Das halten allerdings manche für unvereinbar mit der Verfassung. Und deshalb prüft jetzt das Bundesverfassungsgericht. Warum? Das erklärt uns Maximilian Bauer.
Menschen, die psychisch krank sind oder an einer schweren Demenz leiden, können oft nicht richtig einordnen, was eine medizinische Behandlung für sie bedeutet. Wenn sie sich gegen die Behandlung sträuben, ohne Behandlung aber ein schwerer gesundheitlicher Schaden droht, dürfen ihnen in Ausnahmefällen unter Zwang Medikamente gegeben werden. Das Problem ist aber, nach geltendem Recht dürfen Zwangsbehandlungen nur in einer Klinik vorgenommen werden. Dort sollen die Menschen bestmöglich betreut werden. Aber wäre es für manche Menschen nicht besser, wenn sie in ihrem persönlichen Umfeld, beispielsweise in einem Pflegeheim, eine solche Zwangsbehandlung bekommen? Die Frage stellte sich auch bei einer Frau aus Lippstadt, die unter paranoider Schizophrenie leidet. Sie wurde regelmäßig in einer Klinik mit Medikamenten zwangsbehandelt. Ihr Betreuer meinte, dass sie der Transport in die Klinik jedes Mal zusätzlich traumatisiert. Auch der Bundesgerichtshof ist der Ansicht, dass es Grundrechte von Patienten verletzt, wenn die Zwangsbehandlung nur in Kliniken möglich ist. Oft sei die Behandlung in gewohnter Umgebung weniger belastend. Der BGH legte den Fall dem Verfassungsgericht vor. Das hat heute verhandelt und viele Sachverständige angehört. Gegen die Zwangsbehandlung im Pflegeheim oder zu Hause sprach sich Dr. Vasili Hinüber von der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie aus.
Unsere Position ist, dass wir auf keinen Fall eine Zwangsmedikation zu Hause bei den Menschen haben, die psychisch krank sind, sondern das weiterhin den Kliniken überlassen wollen, aber keinesfalls ein neues Feld aufmachen wollen mit der Behandlung zu Hause, weil wir dann fürchten, dass die Dunkelziffer der Zwangsbehandlung sehr hoch werden wird.
Annette Löhr ist Richterin in Hannover und stellvertretende Vorsitzende des Betreuungsgerichtstags. Sie hat ebenfalls Bedenken.
Die Befürchtung ist, das ist einfacher. Ja, dann kommt eben die Spritze nach Hause. Dass es für alle Beteiligten angeblich der einfachere Weg ist, dann werden die Alternativen, so befürchte ich, noch weniger überprüft.
Die Gefahr, dass es zu immer mehr Zwangsbehandlungen kommt, wenn solche auch im Pflegeheim oder zu Hause möglich werden, sieht Professor Thomas Pollmecher von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie hingegen nicht.
Diese Gefahr sehe ich dann nicht, wenn man alle anderen Voraussetzungen, die das Gesetz jetzt schon vorsieht, beibehält. Wenn also sozusagen die Prüfung, ob überhaupt eine Zwangsbehandlung durchgeführt, genauso sorgfältig weiter durchgeführt wird wie bisher, dann sehe ich diese Gefahr eigentlich nicht.
Darf es von der strengen Regel Zwangsbehandlungen nur im Krankenhaus eine Ausnahme geben, wenn das für kranke Patienten besser ist? Diese Frage wurde heute in Karlsruhe ausführlich diskutiert. Klar wurde, Zwangsbehandlungen sind immer belastend und sollen die Ausnahme bleiben. Wie kann das in einem Gesundheitssystem gelingen, wo es oft schnell und aus Kostengründen auch effizient zugehen muss? Führen Zwangsmaßnahmen außerhalb von Kliniken zu mehr Zwang? Diese Fragen werden die Richterinnen und Richter in Karlsruhe nun abwägen. Das Urteil kommt dann in einigen Monaten.
Der Bericht von Maximilian Bauer. Vor allem junge Leute gehen seit einem Monat etwa in Kenia auf die Straße gegen höhere Steuern, gegen Korruption und gegen die Verschwendung von Steuergeldern. Die Polizei hat zuweilen mit großer Brutalität geantwortet. Dutzende Menschen wurden getötet. Doch auch heute hat es im ganzen Land wieder Proteste gegeben und auch wieder Verletzte und Tote. Christopher Unger.
Als das Tränengas sich verzieht, liegt ein Mann am Boden. Er blutet am Kopf, Demonstranten stehen dicht um ihn herum, um ihm zu helfen. Niemand weiß, was ihn getroffen hat. Da entdecken sie Patronenhülsen auf der Straße. Das ist die Hülse. Sie haben ihn mit scharfer Munition angeschossen. Sie töten friedliche Demonstranten. Plötzlich rasen erneut Pickup-Trucks der Polizei heran. Sie fahren mit hoher Geschwindigkeit auf die Menschen zu und schießen Tränengasgranaten in die Menge. Die Demonstrationen in Kenias Hauptstadt Nairobi haben erst gegen Mittag begonnen, friedlich, mit Sprechchören und Trillerpfeifen. Und schon kurz darauf geht die Polizei mit aller Härte gegen sie vor. Mit Helmen und Körperpanzern, Sturmgewehren und Knüppeln und eben mit Tränengas treiben sie die Menschen immer wieder auseinander. Die Straßen sind eingehüllt in dichte, weiße Wolken, das Gas brennt in den Augen und macht das Atmen schwer. Angekündigt war der Protest als Total Shutdown in Nairobis Geschäftsviertel und vielen anderen Teilen des Landes. Die Generation Z, junge Menschen unter 30, fordern seit Wochen den Rücktritt von Kenias Präsident William Ruto. Auslöser war Ende Juni ein neues Steuergesetz. Die Regierung wollte das Haushaltsloch in Milliardenhöhe mit höheren Steuern schließen. Alle möglichen Dinge des täglichen Bedarfs wären dadurch teurer geworden, insbesondere Lebensmittel. Nach dem ersten Proteststurm hat die Regierung dieses Gesetz gekippt. Doch weder das noch Präsident Rutos Kabinettsumbildung vor einer Woche haben die Stimmung im Land beruhigt. Längst geht es nicht mehr nur um höhere Steuern. Der Zorn richtet sich gegen eine Regierung, die sich nach Ansicht vieler Menschen eher selbst bereichert, als sich um die Belange der Menschen zu kümmern. Das treibt vor allem die Generation Z auf die Straße. Das Besondere, die komplette Organisation findet online statt, beschreibt eine Demonstrantin. Es gibt keine Mobilisierung, sondern wir klären uns gegenseitig auf und diejenigen, die das Gefühl haben, dass es so nicht weitergehen kann, gehen mit uns auf die Straße. Ich selbst bin auf X aktiv, auf Facebook, Instagram und TikTok und teile Informationen mit meinen Leuten bei WhatsApp. In den sozialen Netzwerken tauchen den Tag über auch Berichte aus anderen Landesteilen auf. Es gibt zahlreiche Bilder und Videos von Toten und Verletzten. Die Demonstranten schreckt das bisher nicht ab. Sie wollen weitermachen, sagen viele, wie dieser Mann. Sie können uns töten, aber nicht die Revolution. Genug ist genug, wir haben diese Regierung satt. Enough has become enough. We are
tired of this government. Der Bericht von Christopher Unger. Dass der ANC in Südafrika bei den Parlamentswahlen nur auf Platz 3 gelandet ist und sich die Macht im Land zum ersten Mal seit Ende der Apartheid überhaupt teilen muss, das hat viele Gründe. Ein Faktor war der umstrittene frühere Staatschef und Parteivorsitzende Jacob Zuma. Er hatte dazu aufgerufen, den ANC zu boykottieren bei den Wahlen. Jetzt muss er sich einem Disziplinarausschuss stellen. Dazu der Bericht von Stefan Überbach.
Und schon wieder Jacob Zuma. Mit seiner neuen MK-Partei hat der umtriebige Ex-Präsident die Parlamentswahl in Südafrika gehörig aufgemischt, aus dem Stand die drittmeisten Stimmen geholt und den bis dahin allein regierenden afrikanischen Nationalkongress nach Ansicht sämtlicher Politikexperten des Landes die absolute Mehrheit gekostet. Auch deshalb will der ANC seinen früheren Vorsitzenden rauswerfen, wegen parteischädigendem Verhalten. Denn Zuma hatte die ANC-Mitglieder dazu aufgerufen, die Partei von Nelson Mandela zu boykottieren und stattdessen MK zu wählen. I'm calling members of the ANC to vote for MK. Jacob Zuma, so glauben viele im ANC, ist auf einem Rachefeldzug gegen die aktuelle Parteiführung. Die hatte ihn wegen seiner zahlreichen Korruptionsaffären 2018 aus dem Amt gedrängt. Zwar ist seine neue Partei mit 58 Abgeordneten im neuen Parlament zumindest zahlenmäßig stärkster Gegner der vom ANC geführten Regierung der nationalen Einheit, freiwillig verlassen will Zuma den ANC aber nicht. Sehr zum Ärger des amtierenden Präsidenten Cyril Ramaphosa, der die Mitgliedschaft seines Vorgängers schon vor Monaten auf Eis gelegt hat.
Jacob Zuma has been suspended by the African National Congress.
Das formelle Parteiausschlussverfahren gegen Zuma läuft schon lange. Womöglich aber ist aus dem Streit zwischen Zuma und dem ANC die Luft inzwischen raus. Schließlich ist die Wahl gelaufen, eine neue Regierung im Amt und die Aufregung um Zumas MK-Partei längst abgeflaut. Die ANC-Spitze dagegen ist fest entschlossen, das Verfahren gegen Zuma bis zum Ende durchzupauken. Generalsekretär Fikile Mbalula. If we are going to ban on the fundamentals for political convenience, the ANC will not exist as a party. Wenn wir unsere Grundsätze jetzt verbiegen würden aus politischer Bequemlichkeit, dann könnte der ANC als Partei nicht länger existieren.
Der Bericht von Stefan Überbach. Und jetzt haben wir noch die Presseschau für Sie zusammengestellt. Heute von Jörg Christian Schillmöller und präsentiert von Martina Strombende.
Zunächst ein Blick auf den US-Wahlkampf. Auf dem Parteitag der Republikaner ist Senator J.D. Vance zum Kandidaten für das Amt des US-Vizepräsidenten nominiert worden. Die Neue Osnabrücker Zeitung ist sicher: Mit der Bekanntgabe seines Running Mate stellt Donald Trump endgültig klar, er will die Eskalation. J.D. Vance ist ein konservativer Hardliner. Trump will Amerika nicht versöhnen. Das ganze Gerede nach dem Attentat über ein geeintes Land ist Gerede, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Und weiter? Vance war einmal ein Trump-Kritiker, damals, als er Hillbilly Elegy geschrieben hat, sein bemerkenswertes Buch über die weiße Arbeiterklasse im Rust Belt. Aber heute ist J.D. Vance durch und durch Trumpist. Vance dürfte eher eine Kopie Trumps sein, nur mit dem Fokus auf jüngere konservative Republikaner, finden die Westfälischen Nachrichten und räumen ein. Der Mann aus der heruntergekommenen Industriegegend Ohios, der sich zur Elite-Uni Yale hochgearbeitet hat, besitzt Biss und hat trotzdem Bezug zur Basis. Die Wirtschaftswoche zieht ein eher düsteres Fazit. Die USA würden unter Trump wohl schon bald als verlässlicher Partner ausfallen. Trumps Abneigung gegenüber der NATO ist bekannt. Der frisch nominierte Vance füttert sie nun mit neuen Argumenten. Bundesinnenministerin Faeser hat das rechtsextremistische Kompaktmagazin verboten. Wenn Regierungen Medien verbieten, dann ist das in den allermeisten Fällen ein Grund, sich ernsthafte Sorgen zu machen, kommentiert die Frankfurter Rundschau und fährt fort. Im Fall des rechtsextremen Kompaktmagazins liegen die Dinge anders. Mit journalistischer Berichterstattung hatten die meisten dieser Veröffentlichungen nichts zu tun. Kompakt hat sich längst zu einer der wichtigsten Mobilisierungs- und Kampagnenplattformen der rechtsextremen Szene in Deutschland entwickelt. Das Politikmagazin Cicero hat Bedenken. Ist das Kompaktverbot tatsächlich ein harter Schlag gegen den Rechtsextremismus, wie Faeser behauptet, oder doch ein Angriff auf die Pressefreiheit durch eine Politikerin, die mit ihrem illiberalen Demokratieverständnis schon mehrfach aufgefallen ist? Es stimmt, dass die Demokratie wehrhaft sein soll, unterstreicht die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder. Nur ist eben das Verbot eines Mediums das allerletzte Mittel. Es ist eher ein Zeichen der Schwäche. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, auch wenn man sich bei manchem, was auf dem Markt ist, übergeben möchte.
Die Presseschau zusammengestellt von Jörg Christian Schillmöller und präsentiert von Martina Sturmwender am Ende dieser Ausgabe des Journals vor Mitternacht. Nach den Nachrichten erwartet Sie hier das Kulturmagazin Fazit. Heute mit Elena Gorges. Ein Thema dann der Ozean und wir, die neue Dauerausstellung im Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Heute mit Jasper Bachenberg.